so erkenntlich Kant gegen die Wohltaten seiner verstorbenen Freunde war, so billig war er auch in Beurteilung seiner übrigen Nebenmenschen. Er sprach von keinem schlecht. Den Gesprächen, die auf grobe Laster der Menschen Bezug hatten, wich er gerne aus, als wenn die Erwähnung ihrer schlechten Handlungen den Wohlstand in der Unterhaltung redlicher Leute beleidigte. Minder strafbare Vergehungen und Verletzung der Pflichten schienen ihm wenigstens ein unwürdiger Gegenstand des Gesprächs zu sein, den er bald gegen einen würdigen verwechselte. Jedem Verdienste ließ er Gerechtigkeit widerfahren und suchte Leuten von Verdienst, ohne dass sie es wussten, zur Anstellung zu verhelfen. Keine Spur von Rivalität, viel weniger von Brotneid fand bei ihm statt. Er bemühte sich, dem Anfänger zu helfen und sein Fortkommen zu befördern. Mit der größten Achtung sprach er von seinen Kollegen. Sehr angelegentlich erkundigte er sich nach dem Befinden des Herrn H.P.S. bei dem Hausfreunde desselben, der wöchentlich an seinem Tische speisete. Von einem anderen seiner Mitarbeiter und ehemaligen würdigen Zuhörer, der zwar nicht durch viele Schriften, desto mehr aber durch seine unermüdeten Vorlesungen und die darin bewiesene Gelehrsamkeit in so verschiedenen Fächern zur Verbreitung nützlicher Kenntnisse wirkte, legte Kant als großer Menschenkenner ein sehr ehrenvolles Zeugnis ab. Er versicherte nämlich, dass in seiner vieljährigen Menschenbeobachtung ihm kein scharfsinnigerer Kopf, kein größeres Genie vorgekommen sei. Er behauptete, dass er zu jeder und der tiefsten Wissenschaft aufgelegt und dass er alles, was der menschliche Verstand zu fassen fähig wäre, sich zu eigen machen könnte und dass mit einer solchen Schnelligkeit, mit welcher er es vermochte, nicht leicht jemand ins Innere der Wissenschaften eindringen würde. Er setzte ihn Keplern zur Seite, von dem er behauptete, dass er, so viel er urteilen könnte, der scharfsinnigste Denker gewesen sei, der je geboren worden. Viele seiner Kollegen zog er an seinen Tisch und wusste eines jeden Vorzug gehörig zu würdigen. Dieses, sein allgemeines Wohlwollen gegen Menschen, machte es ihm daher unmöglich, von irgendeinem Stande verächtlich zu denken oder zu sprechen. Seine Verachtung traf unwürdige Mitglieder eines jeden Standes, die aber selten in laute Äußerungen überging. Nach dieser Einschaltung knüpfe ich den abgerissenen Faden der Erzählung von Kants häuslichem Leben wieder an. Kant zeigte mir einige frühere Entwürfe seines Testaments, das er selbst deponiert hatte, in denen bald dieser, bald jener seiner Tischfreunde zu seinem Testamentsvollzieher ernannt, wieder ausgestrichen und in denen zuletzt mein Name allein stehen geblieben war. Er erklärte dabei, dass er sich jetzt nicht mehr erinnere, ob er einen Testamentsvollzieher, viel weniger wen er hierzu wirklich bestimmt habe, verlangte aber von mir, dass ich dieses Geschäft nach seinem Tode übernehmen sollte. Ich übernahm es mit der Bedingung, dass wenn ein Testamentsvollzieher in seinem niedergelegten letzten Willen bestimmt wäre, dem er etwas für seine Bemühung zugesichert hätte, dieser auch das für ihn Bestimmte nach seinem Tode nicht verlieren möchte. Kant fand diesen Vorschlag der Billigkeit gemäß und übergab im Jahre 1801 den Deputierten des Akademischen Senats einen Nachtrag zu seinem Testamente, in dem er mich, mit aller nach den Landesgesetzen möglichen Ausdehnung nach vorhergegangener Ratserholung bei seinen juristischen Freunden als Testamentsvollzieher bestätigte. Den Tag zuvor war er etwas ängstlich, ob er auch etwas zu meinem Nachteil bei der Übergabe versehen würde, verlangte bei diesem Akt meine Gegenwart, an welche er bei allen seinen Unternehmungen sich gewöhnt hatte, ließ sich aber bedeuten, als ich ihm die Sache als unzulässig vorstellte und willigte ein, dass ein anderer seiner Tischfreunde der Übergabe beiwohnte. Als ich nach vollbrachtem Akt mittags bei ihm aß, so leerte er ein Glas Wein mit dem Trinkspruche aus, »Weil heute alles so gut gegangen«, und setzte scherzend und lächelnd hinzu, »und ohne Spektakel abgelaufen ist.« Er sprach viel und froh über die heute vollbrachte Sache, doch so verblümt, dass der zweite Tischgast nicht wusste, wovon die Rede sei. Diese tropische Art, sich in Gegenwart eines anderen auszudrücken, war sonst Kant nicht eigen, nur heute erlaubte er sich eine Ausnahme. Durch kein förmliches Versprechen hatte ich mich irgendetwas für ihn zu tun verpflichtet. Dieses mir abzufordern, dazu war Kant zu diskret und ich zu behutsam, ihm ein solches bestimmt zu geben, weil die Hindernisse, es zu halten, nicht vorauszusehen waren. Ohne vorhergegangene Erklärung waren wir beide fast miteinander einverstanden, und jeder Teil wusste, was er von dem anderen zu erwarten hatte. Hätte Kants Schwäche eine solche Richtung genommen, dass ein freier Mann seine etwanige Behandlung und die Äußerungen seines Unwillens schlechterdings nicht hätte ertragen können, so war mir durch kein Versprechen der Rückzug zu einer verhältnismäßigen Entfernung benommen. Mit Offenherzigkeit gestehe ich meinen Zweifel, wie ich bei seiner damaligen Schwäche es nicht für ganz unmöglich hielt, dass er etwa durch einen Machtspruch meine guten Vorkehrungen, zum Beispiel in Absicht seines Gesindes, durch seine Schwäche verleitet hätte vernichten, durch Nachgiebigkeit in ihren unerlaubten und ihm nachteiligen Zumutungen die Partei desselben nehmen und mich dadurch kompromittieren können. Aber ich gestehe, dass ich ihm durch diese Vermutung Unrecht tat und ich zu schwach war, seine wahre Größe ganz zu fassen, denn wenn er wegen Schwäche seines jetzt kürzern Gesichts mich bisweilen mit seinem Diener verwechselte und zu mir in einem Tone sprach, den er sonst gegen denselben anzunehmen gewohnt war, so war er jedes Mal, sobald er seinen Irrtum erkannte, in einer peinlichen Verlegenheit, aus der deutlich zu ersehen war, dass er gerne die Meinung bei mir hervorbringen wollte, als hätte er sich im Gespräche nicht an mich gewandt, sondern wirklich zu seinem Diener gesprochen. Ich vermied daher, so viel als möglich, ihm diese Verwechslung bemerkbar zu machen. Gelang aber dieser Versuch nicht, so war sein Widerruf des Gesagten für mich beugend und peinigend. In sein häusliches Verhältnis gehört auch sein erster Diener Martin Lampe. Dieser war aus Würzburg gebürtig, Soldat in preußischen Diensten gewesen und nach erhaltenem Abschiede vom Regiment in den Dienst bei Kant getreten, dem er gegen 40 Jahre vorstand. Anfänglich, bei einer guten Führung, hielt Kant sehr viel auf ihn und bezeigte sich gegen ihn sehr wohltätig. Aber gerade diese Liberalität Kants wurde auch die Ursache, warum Lampe sich einer üblen Gewohnheit, zu welcher sein reichliches Auskommen ihn mitverleitete, hingab. Er missbrauchte die Güte seines Herrn auf eine unedle Art, drang ihm Zulagen ab, kam zur unrechten Zeit nach Hause, zankte sich mit der Aufwärterin und wurde überhaupt mit jedem Tage unbrauchbarer zur Bedienung seines Herrn. Dieses veränderte Betragen brachte eine veränderte Gesinnung Kants gegen ihn unvermeidlich zuwege. Er fasste den Entschluss, sich von ihm zu trennen, der mit einem jeden Tage immer mehr seiner Ausführung entgegenreifte. Ich hatte Ursache zu vermuten, dass die Äußerung desselben nicht eine bloße leere Drohung oder ein Besserungsversuch für Lampe, sondern Kants wahrer Ernst sei, suchte letztern indessen mit Gründen wieder zu besänftigen und den Aufschub der Ausführung zu bewirken, besonders da ich voraussah, dass die Trennung unvermeidlich, aber auch mit großen Schwierigkeiten für Kant, mich, Lampe und seine neuen Diener verbunden sein würde. Es sollte ein mit Kant grau, aber anstößig gewordener Diener abgeschafft werden. Beide hatten sich einander gewöhnt. Ich sollte die Mittelsperson zwischen beiden sein. Kant hätte der Schritt gereuen und er darauf bestehen können, ihn wieder in sein Haus zu nehmen. Wie weit wäre dann Lampes Brutalität gegen Kant und mich gegangen, wenn er einen so deutlichen Beweis seiner Unentbehrlichkeit erhalten hätte? Und wo war so leicht außer der Zeit ein treuer, an Eingezogenheit gewohnter Diener herzunehmen, der in Kants lange Gewohnheiten sich zu schicken gewusst haben würde? Ich suchte also diesen drohenden Blitzschlag oft und noch immer unschädlich abzuleiten, obgleich die Bekanntschaft mit Kants Charakter mit Sicherheit vermuten ließ, dass, wenn es ihm einmal rechter Ernst würde, Lampen zu entlassen, ihn nichts von seinem Vorsatze so leicht abbringen würde, wie dieses auch der Erfolg zeigte. Mit dem weichsten Herzen verband Kant den festesten Charakter aufs Innigste. Gab er einmal sein Wort, so war dieses bei seiner unerschütterlichen Festigkeit mehr wert als Eidesschwüre anderer. Und diese Zuverlässigkeit hat es mir oft erleichtert, seinen Wünschen, deren Erfüllung, Erkältung, Indigestion oder andere Nachteile für ihn zur Folge gehabt haben würde, eine andere Richtung zu seinem Vorteil zu geben. Ich durfte nach vorgehaltenen Gründen, besonders nachdem, dass sein Körper das, was demselben in früheren Jahren möglich gewesen wäre, in den später nicht ertragen könnte, nur sein Wort zur Annahme meines Vorschlages einmal erhalten, und der sehnlichste Wunsch war vernichtet. Er hatte mir sein Versprechen gegeben, mir in nützlichen Dingen zu folgen und er hielt's. Einige seiner Tischfreunde behaupteten, dass sie die Beschwerden, die ich mit Kant hatte, um alles in der Welt nicht übernehmen wollten und bedauerten mich. Ich aber bedauerte mich selbst nie und versichere, dass ich den Beistand, den ich Kant geleistet habe, keine Beschwerde nennen kann. Bei seiner Schwäche und Hilfsbedürftigkeit war ich ihm freilich Bedürfnis geworden, aber er mir gewiss noch weit mehr. Er sah mich gern, ich ihn gewiss noch lieber, und ich konnte keinen Tag ruhig zubringen, ehe ich ihn gesehen und mich seiner erfreut hatte, besonders in den letzten Jahren seines Lebens. Ich nahm bei seinen Besuchen, auch wenn sein Zustand mir nahe ging, nie einen kleinmütigen Ton an, den der Mann, der standhaft den herannahenden Übeln des Alters die Spitze bot, nicht leiden konnte. Er war nicht so weichlich, dass er bedauert werden wollte. Lebhaft und vertrauungsvoll war meine Sprache, die ich gegen ihn führte. Und so bedurfte er keines leidigen Trostes. Mein Zuruf »Non si male nunc, sic erit et olim« war ihm genug. Ein solcher unbefangener, freundschaftlicher Zuspruch erheiterte ihn bisweilen so, dass er mich oft seinen Trost nannte, eine Benennung, die seine Schwäche aus ihm sprach. Rührend war für mich der öftere Anblick in den letzten Zeiten, da er so hinfällig war, dass er nicht mehr lesen und schreiben konnte, ihn mit der Uhr in der Hand die Minute meiner Ankunft erwartend an der Türe sitzen zu finden. Er fühlte nach langer Einsamkeit das Bedürfnis der Unterhaltung sehr dringend. Konnte es da Beschwerde für mich sein, ihn täglich ohne Ausnahme zu besuchen? Nach so vielen Jahren der Bekanntschaft, des Umgangs und, ich darf der Wahrheit gemäß den Ausdruck brauchen, der Vertraulichkeit, denn er hatte schon längst kein Geheimnis mehr für mich, konnte es nicht fehlen, dass wir uns einander so ziemlich kennengelernt hatten. Wenn dann nun der Mann von einem auf geprüften Grundsätzen unerschütterlich festgebauten Charakter, mit vollem Bewusstsein dessen, was er sagte, gesetzt, ernst, entschlossen und vertrauungsvoll sich in der Art gegen mich ausdrückte, »Liebster Freund, wenn Sie eine Sache für mich vorteilhaft finden und ich nicht, wenn ich sie für unnütz und nachteilig halte, Sie mir aber anraten, so will ich sie billigen und annehmen«, und wenn dieser Mann das auch wirklich tat, wenn überdem bei gewissen Geschäften, wo die Mitwirkung anderer erfordert würde, ein jeder dazu aufgeforderte, sich freute und beeiferte, für Kant mitzuwirken, wenn seine Aufträge von der Art waren, dass kein redlicher Mann sie auszuführen, auch nur einen Augenblick anstehen und sein Gewissen erst um Rat fragen durfte, wenn kein Widerstand zu fürchten, überall Beistand und Zuvorkommen zu erwarten war, so lässt sich wohl begreifen, dass die Übernahme der Geschäfte Kants nicht eine solche Beschwerde war, als sie es beim ersten Anblick zu sein schien. Kant war und blieb der determinierte Mann, dessen schwacher Fuß oft, dessen starke Seele nie wankte. Daher konnte ein solches kühnes Wagstück als die Trennung seines alten Dieners von ihm auch nur bei ihm allein versucht und glücklich ausgeführt werden. Schon ehe diese wirkliche Trennung eintrat, sah ich die Unmöglichkeit ein, dass Kant, der bei der Schwäche seiner Füße oft fiel, der Wartung eines Dieners allein überlassen werden konnte, der sich selbst zu halten oft unvermögend war und, aus sehr verschiedenen Ursachen, ein gleiches Schicksal mit seinem Herrn hatte. Überdem tat er durch Gelderpressungen, welche er aus Hoffnung, sich Frieden und Ruhe zu erkaufen, bewilligte, Lampens Neigung nur immer mehr Vorschub, und dieser sank tiefer. Hierzu kam noch, dass er durch das Verbot, von keinem anderen als von mir Geld zu fordern, und durch den Ernst, mit dem ich ihm jeden Übertretungsfall verwies, in eine Art von Hoffnungslosigkeit wegen der Rückkehr des ihm so behaglichen Status quo versetzt wurde. Nachher sah er sich fast auf seinen Gehalt eingeschränkt, und er selbst fand nun den Dienst bei Kant im Vergleich mit den vorigen besseren, goldenen Zeiten nicht mehr so außerordentlich vorteilhaft. Eine andere Vorkehrung, an die ich oben dachte, mag vieles zur Verzweiflung an besseren Zeiten beigetragen haben. Gesetzt aber auch, alle diese Inkonvenienzen hätten nicht stattgehabt, so machte der Umstand, dass die Kräfte des Dieners Kants zusehends mehr abnahmen, es notwendig, auf die Besetzung seiner Stelle durch einen rüstigeren und kraftvolleren Mann bedacht zu werden. Ich hatte in Zeiten gehörige Vorkehrungen gemacht und stand vor dem Bruche in voller Rüstung, suchte, fand und wählte einen Diener und erhielt ihn in einem Interimsdienst, von dem er sich an jedem Tag losmachen konnte. Oft sprach ich bald sanft, bald ernstlich mit Lampe über den immer mehr der Ausführung sich nahenden Entschluss seines Herrn, ihn abzuschaffen, machte ihn auf sein trauriges Los für die Zukunft aufmerksam, gab ihm ziemlich verständliche Winke darüber, dass im Falle seiner guten Aufführung nicht allein er, sondern auch seine Gattin und sein Kind glücklich werden sollten, vereinigte mich mit seiner Gattin, die ihn mit Tränen bat, sein eigenes Wohl zu bedenken. Er versprach, besser zu werden und wurde schlechter. Endlich kam der Tag im Januar 1802, an dem Kant das ihn beugende Geständnis ablegte: Lampe hat sich so gegen mich vergangen, dass ich es zu sagen mich schäme. Ich drang nicht in ihn und kenne dieses gewiss grobe Vergehen nicht. Kant bestand auf seiner Abschaffung, zwar nicht im Groll, doch aber mit männlichem Ernst. Seine Bitten an mich waren so dringend, dass ich noch früher als der andere Tischgast vom Tische aufzustehen mich gedrungen sah und den in Bereitschaft stehenden Diener Johann Kaufmann holte. Lampe weiß von nichts, was vorgeht. Kaufmann kommt, Kant fasst ihn ins Auge, trifft auf der Stelle seinen Charakter und sagt: Er scheint mir ein ruhiger, ehrlicher und vernünftiger Mensch zu sein. Wenn er sich ganz nach den Anweisungen dieses meines Freundes zu richten gesonnen ist, so habe ich nichts wider ihn. Nur alles, was der ihm sagt, muss er pünktlich tun. Was der mit ihm abmacht, das billige ich auch, und das soll er richtig erhalten. Kant sorgte also bei der ersten Unterredung mit seinem Diener dafür, mich bei ihm in Ansehen zu setzen. Am folgenden Tage wurde Lampe mit einer jährlichen Pension entlassen, mit der gerichtlich verschriebenen Bedingung, dass dieselbe von dem Augenblicke an aufhöre, wenn Lampe oder ein von demselben Abgesandter Kant behelligen würde.